wünsche euch wieder einen wunderschönen Sonntag in der Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn, im Reich des göttlichen Willens. In diesem dritten Vortrag möchte ich gerne noch etwas über den Aufruf der Mutter Gottes zum Gebet sprechen. Als erstes möchte ich ihre Worte wiederholen, die sie selber sagt: Halte deinen inneren Blick immer auf Jesus gerichtet. Deine einzige Sorge soll es sein, deinen Blick auf Jesus ausgerichtet zu halten. Es fällt auf, dass Jesus und die Mutter Gottes die Kinder bei ihren Erscheinungen immer wieder zu Gebet, Buße und Opfer aufrufen. Mir scheint, es bedarf einer tieferen Bedeutung, wie wir dem Ruf Jesu und der Mutter Gottes auf wirksame Weise folgen können. Zunächst müssen wir begreifen, warum die Mutter Gottes um Gebet und Opfer bittet. In einem weiteren Schritt werden wir uns dann anschauen, was der Herr Luisa über das Gebet im göttlichen Willen lehrt. Wir werden sehen, dass unser Gebet im göttlichen Willen eine viel tiefere Wirksamkeit erlangt, als wir sie bisher kennen. Die Mutter Gottes lehrt die Kinder spezielle Gebete und leitet sie auch zu körperlichen Bußübungen an, so wie die Kinder es verstehen konnten. Außerdem sollten durch Gebet und Buße das Unheil abgewendet werden, den die Sünden der Menschen nach sich ziehen würden. Ja, sie spricht sehr oft über Gebet, Buße und Opfer. Aus Zeitgründen beschränke ich mich jetzt vor allem auf den Aufruf der Rosenkönigin zum Gebet. Als erstes möchte ich hier eine Begebenheit zitieren, die sich in Heroldsbach ereignet hat. Am 14. Juni 1951 erscheint der 1936 verstorbene Baron Friedrich Karl vom Sturmfeder Horneck von einem Kreuz von Rosen umgeben. Von einem Kranz von Rosen umgeben. Ein Thronengel mit zwei Schwertern sagt: Wenn das Gebet der Menschen so aufblühen würde wie die Rosen um den Baron, dann würde kein Blut fließen. Also wir sind schon wieder bei den Rosen. Wenn das Gebet der Menschen so aufblühen würde wie die Rosen um den Baron, dann würde kein Blut fließen. Aufblühende Rosen symbolisieren, wie der Thronengel sagt, die Fruchtbarkeit eines gut verrichteten Gebetes. Dieser Baron hat sich fast jeden Tag mit Pfarrer Johannes Geiler am Waldkreuz getroffen, um den Rosenkranz für Deutschland zu beten. Er prophezeite, dass 13 Jahre nach seinem Tod sich hier in Heroldsbach noch etwas Großes tun werde. Dann wirklich, wie wir wissen, nach 13 Jahren am 9. Oktober 1949 begannen die Erscheinungen. Also aufblühende Rosen symbolisieren, wie der Thronengel sagt, die Fruchtbarkeit eines guten, verrichteten Gebetes. Fragen wir uns, was ist ein gut verrichtetes Gebet? Wir wissen, es muss andächtig sein, beständig und vertrauensvoll sein. Es muss aus einem reinen Herzen kommen, voller Aufrichtigkeit. Das Gebet im göttlichen Willen geht noch viel tiefer, wie wir noch sehen werden. Wenn wir gut beten, dann blühen die Rosen auf. Die Rosenkönigin sagt am 1. August 1950, liebe Kinder, betet andächtig mit. Die Kinder und auch die Gläubigen haben den Ruf der Mutter Gottes so verstanden, dass sie beständig den Rosenkranz beten sollen. Am 13. Oktober 1949, auf die Frage, was ist dein Wunsch, sagt die Mutter Gottes, die Leute sollen fest beten. Am 13. Februar 1950 sagt die Mutter Gottes, es gibt viele Ungläubige, darum sollt ihr eure Gebete für sie aufopfern. Es freut mich, dass heute so viele gekommen sind. Das Gebet des Volkes dringt bis zum Himmel. Liebe Kinder, es freut mich, dass ihr schon so viele für das Rosenkranzgebet gewonnen habt. Dann reicht sie ihnen die Hand und sagt, Kinder, ihr werdet noch viel leiden müssen. Am 19. März 1950 sagt die Mutter Gottes, es muss noch mehr gebetet werden, es ist noch nicht genug. Dann anschließend fährt sie mit ihren Ermahnungen fort. Ihr müsst noch mehr Rosenkränze beten. Ihr müsst auch mehr die heilige Messe besuchen. Ihr müsst noch braver werden. Dann komme ich wieder näher. Wir sehen, wie die Mutter Gottes ganz einfach spricht, so dass die Kinder und alle Pilger es verstehen können. Also wie auch in Fatima betont sie die Wirksamkeit des Rosenkranzgebetes. Dann nach einiger Zeit ruft die Rosenkönigin die Kinder auch zum ständigen Gebet auf, bei Tag und bei Nacht. Am 25. Mai 1950 sagt die Mutter Gottes, ich gebe jetzt einen besonderen Segen denen, die heute Nacht hier auf dem Berg durchbeten. Wenn ihr weiter so fleißig betet, werde ich euch beschützen. Am 31. Mai 1950 sagt das liebe Jesuskind, auch wenn ich nicht erscheine, soll Tag und Nacht durchgebetet werden. Eine besondere Gnade für diese Gebetsstätte war die Einführung der eucharistischen Anbetung während des Tages und der Nacht auf dem Berg. Da haben wir unserem lieben Pater Dietrich sehr, sehr viel zu verdanken, in besonderer Weise mit Gebet. Die Mutter Gottes sagt am 20. Juli 1950, durch das Gebet könnt ihr einzelne Dinge abhalten, betet fleißig nachts. Die Aufopferungen der Mutter Gottes entsprechen den Mahnungen Jesu und auch des Apostels Paulus, welche uns auffordern, betet ohne Unterlass. Gebete sind notwendig, um Gnaden vom Himmel herabzuziehen. In Fatima lehrte der Engel die Kinder ein Gebet zur stellvertretenden Sühne. O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für all jene, die nicht an dich glauben, nicht auf dich hoffen, dich nicht anbeten und dich nicht lieben. Die Flut der Sünden kann durch Sühnegebet eingedämmt werden. In Fatima erlehrt die Mutter Gottes, dass viele Seelen verloren gehen, weil niemand für sie betet und opfert. Wir wissen, die Nacht symbolisiert in besonderer Weise das Wirken der Finsternis. Besonders während der Nacht wird viel gesündigt. Warum bittet der Himmel um das Nachtgebet? Schon Jesus ermahnte die Apostel im Garten Gethsemane, als sie schon müde waren, zu wachen und zu beten, damit sie nicht zu Fall kommen. Das Gebet während der Nacht ist mit viel Opfer, dem Verzicht auf den Schlaf verbunden. Und deshalb hat es eine besondere Sühnekraft, um Gnaden der Bekehrung zu erlangen. Und dies lehrt uns die Erfahrung vieler Heiligen. Wenn die Rosenkönigin die Kinder bittet, fest zu beten, dann meint sie damit, dass die Kinder beständig und kraftvoll beten sollen, mit einem reinen Herzen. Fragen wir uns, was müssen wir tun, damit unser Gebet kraftvoll und wirksam ist? Jesus hat Luisa gelehrt, dass sie sich mit dem Gebet Jesu vereinigen soll. In besonderer Weise lehrt sie uns, in der Stunde nur mit dem sühnenden Gebet Jesu zu vereinigen. Darüber haben wir auch schon mal hier in Heroldsbach gesprochen. Die Mutter Gottes bittet die Kinder um Gebet, um Sühne zu leisten für die Sünden und um die Sünder zu bekehren. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Seelen können nur durch sühnendes Gebet, Opfer und Leiden gerettet werden. Dies hat Jesus uns selbst in seiner Menschheit gezeigt. Unser Gebet ist vor allem dann wirksam, wenn es sich mit dem Gebet Jesu verschmilzt und sich ganz auf ihn stützt. So sagt uns der Herr im Johannesevangelium ganz klar: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben das bisher so verstanden, dass wir ohne die Gnade Gottes nichts tun können und auch nicht recht beten können. Doch bei Luisa lernen wir, dass Jesus mehr damit gemeint hat. Er lehrt Luisa, im göttlichen Willen zu beten, ihre Gebete in seine Gebete zu verschmelzen, damit sie in göttliches Leben umgewandelt werden. Wir vereinigen uns im göttlichen Willen auch immer wieder mit den drei vereinten Herzen, Jesus, Maria und Luisas, und machen uns ihre Gebete zu eigen, im Namen aller Seelen, aller Zeiten. Jetzt wollen wir uns anschauen, was Jesus Luisa lehrt, wie wir das machen können. Am 4. August 1912 schreibt Luisa: Während ich mich in meinem gewöhnlichen Zustand befand, sagte mein stets liebenswürdiger Jesus zu mir: Meine Tochter, damit die Seele sich selbst vergessen kann, sollte sie das auf eine solche Weise tun. Sie sollte in allem, was sie tut und was notwendig für sie ist, so handeln, als ob ich selbst es in ihr tun wollte. Wenn sie betet, sollte sie sagen: Es ist Jesus, der beten will, und ich bete gemeinsam mit ihr. Und so mit allem Übrigen. Nur so allein kann die Seele sich selbst vergessen. Denn sie wird alles nicht nur deshalb tun, weil ich es will, sondern weil ich selbst es tun will. Genau das brauche ich. Wenn wir auf diese Weise mit Jesus vereint beten, nimmt unser Gebet seine göttlichen Eigenschaften an. Das Gebet Im menschlichen Willen ist meist unvollkommen und in seiner Wirkung sehr begrenzt, weil eben sehr oft ist es vermischt mit menschlichen Leidenschaften, mit Selbstgefälligkeit, Ehrgeiz, Eigeninteresse, heimlicher Stolz und so weiter. Wenn wir wie Jesus im göttlichen Willen beten, vereint sich unser Gebet mit dem Gebet Jesu und erlangt die gleichen göttlichen Eigenschaften wie das Gebet Jesu selbst. Es wird zu einem Gebet, das sich unendlich fortsetzt, vervielfältigt und alle Seelen aller Zeiten umfasst. Darüber haben wir auch schon gesprochen, wenn wir in die Menschheit Jesu eintreten, dem einen ewigen Akt. Ja, dann außerdem bewirkt die Vereinigung mit dem göttlichen Willen, dass die Seele allmählich von sich selbst entleert wird. Es wird alles, was in uns noch nicht Liebe geworden ist, wird entleert, wird ausgeräumt, wird geheilt, gereinigt mit dem Licht des göttlichen Willens. Wir haben gehört, dass die Akte Jesu eine Krone um unsere Akte bilden. Und deshalb sollte unser Gebet aus seinem Gebet schöpfen, um fruchtbar zu sein. Und da nach den Worten Jesu alle Akte der Seele im göttlichen Willen zur Anbetung werden, umfasst das Gebet alle unsere Akte. Nur so können wir dem Aufruf des Apostels Paulus entsprechen, wenn er in einem seiner Briefe schreibt, dass wir unablässig beten sollen. Wir wissen, Luisa hatte die Gewohnheit, beim Erwachen zu beten: Ich bin nichts, Gott ist alles. Wenn wir beten, müssen wir uns bewusst sein, dass wir zu Gott kommen. Jesus machte das Luisa bewusst, als er sie fragte: Wer bist du und wer bin ich? Wir haben nichts, was wir ihm geben können. Paulus schreibt: Warum rühmst du dich? Was hast du, was du nicht von Gott empfangen hast? Alles ist Gnade Gottes und sein Geschenk an seine Kinder. Das heißt, wir haben weder Werke noch Tugenden, keine Liebe, keine Heiligkeit ohne Gott. Schauen wir jetzt auf die liebe Königin Mama, wie sie gebetet hat. Die Mutter Gottes lehrt Luisa die mächtigsten Gebete. Im Band 11 am 15. Juni 1916 sagt Luisa: So verbrachte ich die ganze Nacht mit Jesus in seinem Wollen. Dann fühlte ich die Königin Mama in meiner Nähe und sie sagte zu mir: Meine Tochter, bete. Ich sagte: Meine Mama, beten wir gemeinsam. Allein kann ich nicht beten. Sie fügte hinzu: Die mächtigsten Gebete über das Herz meines Sohnes und jene, die ihn am meisten rühren, sind diese. Wenn das Geschöpf sich selbst mit all dem bekleidet, was er selbst gewirkt und gelitten hat, da er alles dem Geschöpf zum Geschenk gab. Meine Tochter, umgib deshalb deinen Kopf mit den Dornen Jesu, ziere deine Augen mit seinen Tränen, imprägniere deine Zunge mit seiner Bitterkeit, kleide deine Seele mit seinem Blut, schmücke dich mit seinen Wunden, durchbohre deine Hände und Füße mit seinen Nägeln und wie ein zweiter Christus wirst du dich vor seiner göttlichen Majestät zeigen. Dieser Anblick wird ihn auf eine Weise bewegen, dass er der Seele, die mit seinen eigenen Signien bekleidet ist, nichts verweigern können. Wir können Gott nur geben, was er uns bereits geschenkt hat. Die Mutter Gottes hat sich die Akte und Leiden Jesu zu eigen gemacht und sich damit bekleidet. Das Einzige, was wir Gott von uns aus geben können, ist unser freier Wille als Geschenk, da alle unsere Akte aus unserem Willen kommen. Deshalb lehrt Jesus Luisa, dass er einzig unseren menschlichen Willen begehrt, damit er in unserer Seele frei wirken und sein göttliches Leben zeugen kann. So sagt Jesus zu Luisa: Wenn ich den Willen erobert habe, dann habe ich die ganze Festung bezwungen. Weiter sagt Jesus zu Luisa: Das Gebet mit dem menschlichen Willen kann bestenfalls ein vollkommenes Werk sein, eben eine Tugend. Das Gebet im göttlichen Willen hingegen empfängt göttliches Leben. Es ist selbst ein göttliches Leben, das Jesus in unserer Seele zeugen will. Die Mutter Gottes ruft in Heroldsbach zu ständigem Gebet auf. Auch der Apostel Paulus mahnt uns, alle Zeit zu beten. Ja, diese Aufforderung erscheint uns fast unmöglich, wenn wir dann daneben noch alle möglichen Verpflichtungen des alltäglichen Lebens erfüllen wollen. In den Lehren Jesu über den göttlichen Willen finden wir die Lösung. Die Gebete im göttlichen Willen erstrecken sich auf alle und alles und setzen sich kontinuierlich fort, solange die Seele im göttlichen Willen bleibt. Während sie ihre Arbeit im göttlichen Willen verrichtet, sind ihre Akte zugleich Anbetung, Dank, Liebe, Lobpreis und so weiter. Ihre im göttlichen Willen verrichteten Gebete setzen sich in allen ihren anderen Akten fort, da alle Akte, welche die Seele im göttlichen Willen tut, eine Einheit bildet. Jetzt möchte ich noch etwas zur Anbetung sagen, wie der Herr sie Luisa lehrt. Jesus sagt Luisa, dass die wahre Anbetung aus der Übereinstimmung des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen hervorgeht. Die Einheit des göttlichen Willens bewirkt innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit gegenseitige tiefste Anbetung. Und so sind alle Akte, die im göttlichen Willen hervorgehen, Akte tiefster Anbetung. Jesus beklagt sich, dass die Anbetung oft nur in Worten besteht, wenn der menschliche Wille nicht bei ihm ist. Der Herr sagt im Evangelium: Sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ohne diese Einheit bleibt es oft nur bei Worten. Im Band 26, am 12. April 1929, sagt der Herr: Meine Tochter, unser Wille ist immer einer, der in uns wirkt, der herrscht, der regiert. Die einzigartige Macht unseres Willens, von dem wir erfüllt sind, so dass wir in den Personen verschieden sind, die Heiligkeit unseres göttlichen Wesens, unsere gleiche Liebe, gegenseitig und unaufhörlich, bringt in uns die tiefe Anbetung unter den göttlichen Personen hervor. So ist all das, was aus uns hervorgeht, nichts anderes als Akte der tiefen Anbetung unseres ganzen göttlichen Wesens. Die Unermesslichkeit unseres Wesens erließ aus unserem Schoß die Unermesslichkeit unserer Anbetung. O, wenn das göttliche Fiat in den Geschöpfen regieren würde, es würde alle in jedem geschaffenen Ding die bestimmte Anbetung unseres Schöpfers lesen lassen, der jedes Ding besitzt. Und da das Fiat uns mit der ganzen Schöpfung vereinigen würde, wäre die Anbetung eine die Liebe, eine die Verherrlichung des höchsten Wesens. O göttlicher Wille, komme, um zu herrschen und gib, dass der Wille aller einer sei. Also wir sehen, wahre Anbetung besteht in der Übereinstimmung des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen, die aus dem Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit hervorgeht. Ja, es gäbe noch so vieles zu sagen, aber die Zeit reicht uns nicht aus. Bevor wir abschließen, möchte ich doch noch ein paar Gedanken vortragen, die uns wichtig erscheinen. Manfred und ich haben in diesen Tagen versucht, im göttlichen Willen, also nach den Schriften Luisa Picaretta, die tiefere Bedeutung aufzuzeigen, die uns helfen kann, besser zu verstehen, was sich hier in Heroldsbach ereignet hat. Die Lehren in den Schriften Luisas lassen uns aus unserer Sicht einen deutlichen Bezug zur Botschaft von Heroldsbach erkennen. Nach allem, was wir hier vorgetragen haben, ergibt sich für uns das Bild, dass viele Zeichen, die hier geschehen sind, die Gabe des Lebens im Reich des göttlichen Willens ankündigen. Der damalige Kardinal Ratzinger hat als Präfekt der Glaubenskongregation im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des dritten Fatima-Geheimnisses erklärt, dass Privatoffenbarungen dazu dienen, in einer tieferen Weise die Wahrheiten des Evangeliums neu zu verstehen und aus ihnen zu leben. Eine wirksame Neuevangelisierung kann nicht in der Konservierung der Vergangenheit stehen bleiben, sondern muss die Schritte vorbereiten, welche in das neue Zeitalter der Heiligung führen. Wir können es so verstehen, dass der göttliche Wille, die Gabe des Lebens im Reich des göttlichen Willens, welche Adam bis zu seinem Fall besaß und die der Herr uns durch Luisa Picaretta wiedergegeben hat, eine Neuevangelisation ankündigt, die vom Himmel ausgeht. Wir persönlich glauben, dass der Himmel noch große Pläne mit Heroldsbach hat und alle Gnaden, die hier ausströmen, den Boden für die Gabe des Lebens im Reich des göttlichen Willens vorbereiten, damit diese göttliche Gabe geliebt und ersehnt werden kann, wie es die heiligste Dreifaltigkeit sehnlichst erwünscht. Von den Erscheinungen an bis zum heutigen Tag wachsen segensreiche und kostbare Früchte, die heranreifen und den Boden bereiten für die Neuevangelisierung in ganz Deutschland und darüber hinaus. Wir wissen, der Herr spricht im Evangelium davon, dass nur ein guter Baum gute Früchte hervorbringt. Das ist das einzige und wichtigste Kriterium für die Kirche, um den übernatürlichen Charakter von Erscheinungen und Botschaften unterscheiden zu können. Nach den langen und schwierigen Jahren, in welchen es immer Beter gab, welche an Heroldsbach festgehalten haben, kann man heute sagen, dass dies nicht ohne Hilfe des Himmels möglich gewesen wäre. Denn heute sind deutliche Früchte an diesem Gnadenort erkennbar. Welche sind die kostbaren Früchte von Heroldsbach, an deren Wonne selbst der Himmel sich erfreut? Erstens, das heilige Messopfer, das täglich mehrmals gefeiert wird. Das Sakrament der heiligen Beichte, welches hier täglich in großer Zahl gespendet wird durch den unermüdlichen Einsatz der Priester. Die ewige Anbetung, welche vor 11 Jahren eingeführt wurde. Die 3 Rosenkränze, die täglich gemeinsam mit dem Volk gebetet werden. Das Beten der Kreuzwegstationen. Die unzähligen Sühnenächte seit den Erscheinungen. Die Gebete, Opfer, Buße, Sühne und Wiedergutmachungen, die sich laufend im Stillen fortsetzen. Die vielen Seelsorgegespräche, in denen die Gläubigen Rat und Trost finden. Die Einkehrtage und Exerzitien, welche hier, man kann fast sagen, laufend stattfinden, um das Evangelium zu verkünden und tiefer zu verstehen. Die unzähligen Gebetserhörungen und Heilungen. Wir sehen die vielen Votivtafeln und alle, die im Herzen sind. Die unzähligen Besuche von Pilgern und die vielen Buswallfahrten. Die vielen freiwilligen Arbeiter im Weinberg Gottes, welche zum Beispiel auch die CDs aufnehmen, brennen, verschicken. Die ganze schöne Umlage, Statuen, Blumenbeete und Blumenschmuck, die mit großem Einsatz selbstlos so schön gestaltet und gepflegt werden. Die unsichtbaren Wunder, Bekehrungen und innere Heilungen in den Seelen. Schließlich die Treue der Seelenkinder zu ihrer Berufung und ihre Treue in den vielen Prüfungen. Auf keinen Fall vergessen dürfen wir die Priester, die als Zeugen für die Erscheinungen ihren Kopf für Echtheit der Erscheinungen hingehalten haben. Dann noch die vielen Pilger und stillen Beter, die allen Schwierigkeiten zum Trotz standgehalten haben, um die Bitten der Mutter Gottes zu erfüllen, die unablässig hier Tag und Nacht gebetet haben. Das Siegel für die Echtheit der Erscheinungen ist das Kreuz. Das sind alles Zeichen für die göttlichen Früchte, die in all den Jahrzehnten seit den Erscheinungen herangereift sind. Jesus lehrte Luisa, dass alle Gnaden Wirkungen des göttlichen Willens sind. Sie alle geben der Seele geistige Nahrung, bereiten sie vor und disponieren sie für den Empfang der höchsten und kostbarsten Speise, die Gabe des Lebens im Reich des göttlichen Willens. In den Schriften Luisas lehrt der Herr, dass alle Gnaden im Reich der Erlösung auf ihre Vollendung durch das Reich des göttlichen Willens hingeordnet sind. Wie wir sehen konnten, können wir die außergewöhnlichen Erscheinungen als prophetische Ankündigung für die größte Gnade ansehen, die der Himmel für die ganze Menschheit vorbereitet hat. Eine Gabe, die durch ihre unbegrenzten und universellen göttlichen Akte einen Ewigkeitswert besitzt, in dem einen ewigen Liebesakt Gottes und somit die Macht hat, ganz Deutschland und darüber hinaus zu evangelisieren. Auch wenn noch keine große Bekehrungswelle in der Kirche und Welt sichtbar ist, so bereiten die Akte im göttlichen Willen dafür den Boden vor. Jesus lehrt Luisa, dass die Seele, wenn sie mit dieser kostbaren Gabe des göttlichen Willens angefüllt ist, die Macht hat, Gott zu bewegen, alle Hindernisse zu beseitigen, um das Reich des göttlichen Willens auf Erden zu verwirklichen. Je mehr Seelen Kenntnis von dieser Gabe erhalten und ihre Akte im göttlichen Willen leben, wird der Boden für das Reich Gottes inmitten der Geschöpfe vorbereitet. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen. Als die Mutter Gottes ihre Erscheinungen hier beendete, hat sie eine Aussage gemacht, die uns erahnen lässt, dass ihre Mission an diesem Ort noch nicht beendet ist. Bevor die Mutter Gottes sich am 16. Juli 1950 verabschiedete, ermahnte sie die Kinder und die Pilger im Hinblick auf die bevorstehende Verfolgungszeit zum treuen Durchhalten. Liebe Kinder, bleibt mir treu. Im Blick auf die kommenden Jahre machte sie eine Vorhersage, die eine geheimnisvolle Ankündigung enthält. Ich komme lange Zeit nicht mehr. Ich komme lange Zeit nicht mehr. Dieser Ausspruch lässt uns hoffen, dass die himmlische Mutter nach ihrem Abschied, nach den Jahren der Bewährung, noch einmal in Heroldsbach erscheinen wird. Und am letzten Erscheinungstag, am 31. Oktober 1952, vernahmen die Kinder die letzten Worte der Mutter Gottes, während sie weiter und weiter in das unzugängliche Licht zurückschwebte. Liebe Kinder, auf Wiedersehen im Himmel. Das klingt zunächst nach einem endgültigen Abschied. Einige der Seherkinder wurden bereits in die Ewigkeit abgerufen. Die Mutter Gottes hat bei ihrem Abschied auch noch hinzugefügt: Der Sieg wird uns gehören. Der Sieg wird uns gehören. Die stellt eine hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft dar. Wir dürfen deshalb glauben, dass die Mission von Heroldsbach mit dem Tod der Seher noch nicht beendet sein wird. Heute, nach 68 Jahren, seitdem die Erscheinungen zurückliegen, fragen wir uns, welche Bedeutung sie für die Zukunft haben können. Kann die Gabe des Lebens im göttlichen Willen eine Fortsetzung, vielleicht sogar eine Vollendung sein von dem, was sich hier in Heroldsbach ereignet hat? Jesus sagt im Buch des Himmels, dass das Fiat der Heiligung, die Vollendung des Fiat der Schöpfung und des Fiat der Erlösung sein wird. Hier können wir uns fragen, hat die Rosenkönigin einen Plan, bevor sie wiederkommen möchte, der die Gabe des göttlichen Willens anbelangt? Wir wissen aus anderen Prophetien, dass die Mutter Gottes die Wiederkunft ihres Sohnes in den Seelen und der Kirche vorbereitet. Bei Don Gobi spricht sie vom eucharistischen Reich ihres Sohnes. Das können wir so verstehen, dass die Eucharistie zur Herrschaft in den Seelen gelangt. In den Schriften Luisa spricht Jesus davon, dass er die Seelen, die im göttlichen Willen leben, in lebendige Hostie umwandeln will. Der heilige Ludwig Maria Grignot sagt, dass Jesus, so wie er durch seine Mutter in die Welt gekommen ist, er ebenso durch sie zurückkehren wird. Und bei Luisa spricht der Herr davon, dass das Reich des göttlichen Willens von seiner Mutter vorbereitet wird. Jesus kündigt an, im Buch des Himmels, das zukünftige Schicksal verschiedener Nationen. Und jetzt sagt er etwas Großartiges. Jesus sagte zu Luisa: Ich habe große Pläne mit Deutschland. Ich habe große Pläne mit Deutschland. Unter anderem fügte er auch hinzu: Deutschland wird ganz katholisch sein. Deutschland wird ganz katholisch sein. Schwester Lucia von Fatima erhielt die Verheißung, dass in Deutschland die vereinten Herzen herrschen werden, aber erst sehr spät und nach viel Kampf. Das schrieb sie an einen deutschen Theologieprofessor in den 40er Jahren. Es ist klar, dass diese Voraussagen erst nach einer vollständigen geistlichen Umkehr und Erneuerung möglich sind. Aus anderen Offenbarungen Luisas wissen wir, dass dies erst nach einer weltweiten Umwälzung geschehen wird. Wir wissen, geistliche Erneuerung haben sich in der Geschichte der Kirche immer von geistigen Zentren aus ereignet. Heroldsbach ist eine Gebetsstätte, die auf vielen Opfern und Gebeten erbaut worden ist. Die Mutter Gottes hat hier die Samen niedergelegt für eine geistliche Erneuerung. Bei ihrem Abschied hat sie den Kindern die Verheißung gegeben: Der Sieg wird uns gehören. Genauso hat die Mutter Gottes den Kindern auch versprochen, dass sie an diesem Ort immer gegenwärtig sein wird, auch wenn sie sie nicht mehr sehen werden. Ja, die Mutter Gottes hat sich in die Herzen der Beter zurückgezogen, um mit ihnen den Sieg über die Hölle vorzubereiten. Das Reich des göttlichen Willens kommt durch die Mutter Gottes, kommt durch die Rosenkönigin vom göttlichen Willen. Mit der Gabe des göttlichen Willens wird sie durch die Kinder des göttlichen Willens den Sieg erringen. Sie werden die Krone um ihr Haupt bilden. So sind wir überzeugt, dass vor allem von Heroldsbach aus, wo die Kirche über dem Stein neu erbaut werden soll, wie die Mutter Gottes es gesagt hat, die Neuevangelisation ausgehen wird für ganz Deutschland und darüber hinaus. Alle ihre Kinder gehen wir, oder als ihre Kinder gehen wir, ganz im Verborgenen, an der Hand der lieben Rosenkönigin, der Mutter und Königin des göttlichen Willens, voll Zuversicht voran. Und Jesus sagt zu Luisa, dass alles vorbereitet ist. Die Wahrheiten über den göttlichen Willen müssen nur noch verkündigt werden. Alles andere macht er. Im Band 20 am 6. November 1926 sagt Jesus: Meine Tochter, Mut! Lass mich dir mitteilen, was notwendig ist, was das Reich meines Willens betrifft, damit nichts fehlt, um es inmitten der menschlichen Familie zu bilden. Und nachdem ich alles vollbracht haben werde, werde ich dich sofort in unser Vaterland bringen. Glaubst du, dass es dir gegeben sein wird, den vollen Triumph des Reiches des ewigen Fiat zu sehen, um in den Himmel zu kommen? Du wirst vom Himmel aus seinen vollen Triumph sehen. Dir wird widerfahren, wie es mir mit dem Reich der Erlösung ging. Ich tat alles, was dazu nötig war. Ich formte das Fundament, gab die Gesetze, die Ratschläge, die nötig waren, setzte die Sakramente ein, hinterließ das Evangelium als Norm ihres Lebens, litt unerhörte Leiden bis hin zum Tod. Doch wenig oder beinahe nichts sah ich von den Früchten, als ich auf Erden war, von der Entfaltung der Erlösung. Nachdem ich alles getan und nichts mehr zu tun hatte, vertraute ich alles den Aposteln an, damit sie ihre Bekanntmachung des Reiches der Erlösung durchführten, damit die Früchte meiner Arbeit hervorkämen, die ich für das Reich der Erlösung leistete. So wird es mit dem Reich des höchsten Fiat sein. Wir werden es zusammentun, meine Tochter. Deine Leiden, deine langen Opfer, deine unaufhörlichen Gebete, damit mein Reich bald komme und meine Enthüllungen, wir werden sie alle zusammen mit mir vereinen und ich werde die Fundamente legen. Und wenn ich alles vollbracht habe, werde ich mein Reich meinen Dienern anvertrauen, damit sie es wie zweite Apostel des Reiches meines Willens bekannt machen. Also wir verstehen, Jesus will und er sehnt es so sehr, dass das Reich des göttlichen Willens bekannt wird, damit es sich möglichst rasch auf der ganzen Erde ausbreiten kann. Die Wahrheiten des göttlichen Willens wirken im Verborgenen der Seelen, die sich dafür bereiten, sie aufzunehmen. Und dies geschieht vor allem durch das Wirken der Mutter Gottes, die alle unsere Akte mit ihren mütterlichen Akten und Leiden umkleidet. Sie hat von Gott die besondere Gnade empfangen, ihren Jesus allen Seelen zu geben, die ihn wollen und ihn in allen Seelen neugeboren werden zu lassen. Am 1. Dezember 1927 sagt Jesus: Meine Tochter, alle Akte meiner Mutterkönigin, die sie in meinem Willen tat, sind in Erwartung auf die Gefolgschaft der Akte des Geschöpfs, die in ihm getan werden, Denn alles, was du in meinem Wollen tust, es sind jene Akte, die dir zu Hilfe kommen. Im Gegenteil, sie scharen sich um dich, um dir das Licht zur Verfügung zu stellen. Bald die Gnade, bald die Heiligkeit, bald denselben Akt, den du tust, um das Gefolge dieser edlen Akte zu haben, heilig und göttlich. Diese Akte sind der Ausfluss Gottes. Indem sie das Geschöpf speisen, füllen sie es ganz aus. Und da es sie nicht fassen kann, ergießen sie sich von Neuem und geben seine göttlichen Akte dem Schöpfer. Deshalb bilden sie die größte Herrlichkeit, die das Geschöpf dem geben kann, der es erschaffen hat. Es gibt kein Gut, das nicht durch diese Akte herabsteigt, die im göttlichen Wollen getan werden. Sie setzen alles in Bewegung, Himmel und Erde und Gott selbst. Sie sind die göttliche Bewegung im Geschöpf. Und Kraft dieser Akte ließ die höchste Himmlische das Wort auf die Erde herabsteigen. Deshalb erwartet sie die Gefolgschaft ihrer Akte, um Gott zu bewegen, damit er kommt, um unseren höchsten Willen auf Erden herrschen zu lassen. Sie sind der Triumph Gottes über das Geschöpf und die göttlichen Waffen, mit denen das Geschöpf Gott besiegt. Folge daher deinen Akten in meinem Willen, und du wirst die göttlichen Hilfen wie die der höchsten Königin in deiner Macht haben. Das ist nun unser Auftrag. Das Reich des höchsten Fiat an der Hand der Rosenkönigin vom göttlichen Willen zu bilden. Die Substanz all ihrer Güter, ihrer Höhe, Schönheit, Größe und Erhabenheit bestand darin, dass sie das Reich meines Willens besaß, sagt der Herr im Band 23 am 8. Dezember. Denken wir nochmals diesbezüglich an die Erscheinungen, wie sie zuerst eine goldene Krone auf ihrem Haupt trug, die erst danach mit der Rosenkrone ausgetauscht wurde. Ihre goldene Krone zeigt sie als die Königin des göttlichen Willens. Ihre goldene Krone deutet an, dass sie das Reich des göttlichen Willens besitzt, mit all seinen Eigenschaften von kostbaren Gütern, Höhe, Schönheit, Größe und Erhabenheit, wie es der Herr eben mitteilte. Durch sie erfüllt sich ihre Verheißung bei ihrem Abschied in Heroldsbach: Der Sieg gehört uns. Wer gab ihr die Sicherheit dieses Sieges? Schauen wir auf die goldene Krone. Weil die Rosenkönigin vom göttlichen Willen sich mit der Macht des göttlichen Willens, die sie besitzt, zur Siegerin macht. Der göttliche Wille triumphiert über alles. Er selbst ist der Sieger. Und diesen Sieg will er einzig durch das unbefleckte Herz der Rosenkönigin vom göttlichen Willen vollziehen. Noch etwas. Bei den Erscheinungen von Heroldsbach fällt mir auf, dass die unbefleckte Königin mit ihren Füßen nie den Boden berührt hat. Wir erfahren aus diesen Erscheinungen, dass beispielsweise die Mutter Gottes die Kinder vom Birkenwald bis zum Podium hinauf immer auf einer Wolke begleitet hatte, die ein wenig über dem Boden schwebte. Auch die Engel und andere Heiligen haben nicht den Boden berührt. Da heißt es, Scharen von Engeln schwebten, ja, wie wir es im Buch lesen und so weiter. Und das hat meiner Meinung nach noch eine tiefere Bedeutung. Wenn die Vaterunser-Bitte ihre Erfüllung findet, indem sich das Reich des göttlichen Willens auf Erden ausbreiten wird und der göttliche Wille im menschlichen Willen wieder herrschen kann, könnte es doch sein, dass die Unbefleckte, die himmlische Königin tatsächlich, wenn sie wieder erscheinen will, mit ihren Füßen hier in Heroldsbach den Boden betreten wird. Es sind die Akte im göttlichen Willen, durch die die Kinder der Rosenkönigin, die Kinder des göttlichen Willens, den Himmel mit der Erde verbinden und den Boden für die Rosenkönigin vom göttlichen Willen, die heiligste Dreifaltigkeit und den ganzen Himmel vorbereitet haben werden. Nun, nach allem, was wir hier erkennen durften, sehen wir es so, dass die Gabe des göttlichen Willens, die Fortsetzung und Erfüllung der Erscheinungen, Botschaften und Ereignisse von Heroldsbach sein wird, damit das Reich des göttlichen Willens kommen kann und sein Wille herrsche, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist nicht nur die heiligste Dreifaltigkeit, es ist die Mutter Gottes selbst, wie wir im Band 20 gehört haben, die dieses Reich auf Erden mit so viel Liebe ersehnt und erwartet, um ihre Nachbildungen zu haben. Im Band 34 sagt Jesus zu Luisa am 10. Februar 1937, Tochter meines Willens, höre mich an. Meine Liebe ist dabei, mich zu überwältigen. Ich kann sie nicht mehr zurückhalten. Um jeden Preis möchte ich, wenn ich auch Himmel und Erde umstürzen muss, dass mein Wille kommt, um auf Erden zu regieren. Mit mir vereinigt sich meine himmlische Mama, die unaufhörlich zu mir sagt und wiederholt. Sohn, mach schnell, zögere nicht länger, gebrauche deine Liebestrategien, wirke als der mächtige Gott, der du bist. Gib, dass dein Wille alle erfüllt und vereint mit einer Liebe, der niemand widerstehen kann, mit seiner Macht und Majestät besitzt von allen ergreife und wie im Himmel so auf Erden herrsche. Und dies sagt sie mit so glühenden Seufzen zu mir, mit entflammten Herzschlägen und mit ihren Kunstgriffen der Liebe einer Mutter, dass ich nicht widerstehen kann. Und sie fügt sogar noch hinzu, mein Sohn, Sohn meines Herzens, du hast mich zur Königin und Mutter eingesetzt. Aber wo ist mein Volk? Meine Kinder, wo sind sie? Wenn ich fähig wäre zu leiden, wäre ich die unglücklichste Königin und Mutter, denn ich besitze mein Reich, aber kein eigenes Volk, das aus demselben Willen ihrer Königin leben würde. Und wenn ich nicht meine Kinder habe, wem könnte ich das große Erbe ihrer Mutter anvertrauen? Wo werde ich die Freude und das Glück meiner Mutterschaft finden? Bewirke also, dass das göttliche Fiat regiere, und dann wird deine Mama glücklich sein und ihr Volk und ihre Kinderschar besitzen, die mit mir zusammenleben werden, mit demselben Willen wie ihre Mutter. Glaubst du, dass ich dieser Rede meiner Mutter, die sie ständig an mein Ohr tönen lässt und die lieblich mein Herz erfüllt, deren Pforte Pfeile und Wunden ständiger Liebe sind, gleichgültig gegenüber bleiben könnte. Ich kann es nicht und will es auch nicht, umso mehr, als sie mir nie etwas verweigert hat. So fehlte mir die Kraft, mich ihr zu verweigern, und mein göttliches Herz drängt mich, sie zufriedenzustellen. Du aber vereinige dich mit uns und seufze und flehe darum, dass mein Wille bekannt werde und zur Herrschaft auf Erden gelange. Also, der göttliche Wille, der die heiligste Dreifaltigkeit selbst ist, dieses höchste Fiat hat sie in sich eingeschlossen, den ihre Königskinder vom heiligen Wollen empfangen sollen. Als zärtlichste Mutter vom göttlichen Willen tut sie nichts anderes, als ihre Akte, die wie Strahlen sind, ihren Kindern in den Mund zu geben, um sie mit ihrem Licht zu ernähren, mit ihrer Heiligkeit, mit ihrem mütterlichen Liebe. Gehen wir an der Hand der Rosenkönigin vom göttlichen Willen durch all diese Drangsale, die der Himmel in Heroldsbach und im Buch des Himmels ankündigt hat, in denen wir uns jetzt befinden. Es ist die Rosenkönigin, die Mutter und Königin vom göttlichen Willen, die uns in das gelobte Land führt, in die neue Ära, von der Herr auch im Buch des Himmels spricht und Manfred uns auch noch darüber berichten wird. Denken wir daran, über Deutschland sagte der Herr zu Luisa: Deutschland wird ganz katholisch sein. Deutschland, ich habe große Pläne mit dir. Liebes Deutschland und alle Länder darüber hinaus, halten wir fest am Wort Gottes, am heiligen Evangelium, das Jesus Christus uns gegeben hat. Halten wir uns fest an der Rosenkönigin vom göttlichen Willen, in dem einen ewigen Akt Gottes. Sie zeigt uns, wie wir im göttlichen Willen leben sollen, um das göttliche Reich auf Erden zu bilden, das die vollkommene Gemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit wiederherstellt. Die Rosenkönigin vom göttlichen Willen ist es, die uns zum sicheren Hafen geleitet, in die neue Ära hinüberführt, um dem himmlischen Vater alle Ehre, Herrlichkeit, Anbetung, Liebe und Dank zu geben, die wir im Namen aller Seelen, aller Zeiten schulden. Göttlicher Wille, mein Leben und mein Alles. Amen, Fiat.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und